So, auch von mir nochmal guten Morgen. Ich will gleich einsteigen. Ich komme ein bisschen näher zu euch ran. Ich hoffe, das ist okay. Ich spucke auch nicht, normalerweise. Ich will heute gleich weitermachen. Mich treiben die letzten Wochen die Wunder von Jesus um. Weil die einfach so gut sind. Also, wer eine Bibel hat und mit drin liest, dann lest mal ganz bewusst einfach die Wunder von Jesus durch. Das ist richtig cool. Und ich will heute Morgen da ein bisschen eintauchen und dann auch überlegen, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn Jesus da so Wunder tut und so. Und ich nehme euch in drei Situationen mit hinein, für die das wissen wollen. Das kommt aus dem Johannesevangelium. Kennt ihr, nehme ich mal an, auch alle, weil das sind ja so die Wunder, die man sich dann auch im Kindergottesdienst schon so erzählt. Aber ich will die entscheidenden Passagen nochmal vorlesen. Also genau da, wo das Wunder passiert ist. Davor und dahinter, das vergessen wir jetzt einfach mal. Sondern einfach nur genau da, wo es passiert. Das erste ist aus Johannes 2. Da geht es um das Weinwunder, wo Jesus praktisch das Wasser in Wein verwandelt. Sie sind bei der Hochzeit. Und dann sagt seine Mutter zu ihm so, hey, die haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt, ja, was geht es mich an so ungefähr? Und er sagt, ja, doch, jetzt guck mal. So. Und dann heißt in 2. Johannes, also Johannes 2, Vers 6, es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, von jeder 2 oder 3 Maß fasste, also ungefähr 100 Liter pro Fass. Jesus spricht zu ihnen, zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und füllt sie bis oben an den Rand. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher der war, die Diener aber, die das Wassergeschäft hatten, die wussten es. Da ruft der Speisemeister den Bräutigam und so weiter und so fort. Also, das war mir einfach 6 Wasserkrüge. Jesus sagt, füllt sie bis oben hin. Da war es noch nicht Wein. So, also kam es kein Wein aus dem Wasserhahn oder so raus, sondern da war Wasser drin. Und da haben sie es geschöpft und sollten es dem Speisemeister bringen. Und als er es dann gekostet hat, da war das Ganze Wein geworden. 600 Liter Wein. Und zwar richtig guten Wein, wie wir das lesen. So, zweite Begebenheit, geht es auch ums Essen und ums Trinken. Sie sind auf dem Berg oben, Johannes 6. Jesus hat die ganze Zeit gepredigt und den Leuten, so 5000 Männer plus Frauen und Kinder, was eben dazugehört, die kriegen langsam Hunger und sagen, okay, wo sollen wir jetzt Essen herholen? Und Jesus sagt zu seinem Philippus, ja, holt ihr mal doch was zu essen für die. Und die sagen, ja, nicht mal ein ganzes Monatsgehalt würde ausreichen, um so viel Essen zu besorgen. Und dann kommt eben der kleine Bub mit den 2 Fischen und den 5 Broten und sagt, ja gut, das habe ich da. Und Jesus sagt, cool, damit kann ich was anfangen. Und dann fängt Jesus an, er sagt, Vers 10, macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, es lagerten sich nun die Männer an der Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Das waren Schwabe. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken vor den 5 Gerstenbroten, welchen denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Also, Situation, 2 Fische, 5 Brote, tausende von Menschen und Jesus, keine Ahnung, er teilt die Fische, nehme ich an, und die Brote, so steht es drin, mehr steht nicht drin. Und 5000 Leute werden satt oder noch mehr und sie haben noch 12 Körbe übrig am Ende. Und dann, ein paar Verse später, schickt er seine Jünger raus, schon mal über den See. Er will noch ein bisschen beten, weil er merkt, die Leute hier, die wollen mich hier irgendwie zum Brotkönig machen. Dafür bin ich aber nicht gekommen. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit mit seinem Vater und schickt seine Jünger voraus. Die Geschichte kennen wir, sie sind mitten auf dem See, ein starker Wind kommt auf. Und sie müssen gegen die See am Kämpfen und haben ein bisschen Angst. Und dann heißt es in Vers 19, als sie nur etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, also sie waren so in der Mitte auf dem See, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen. Und wenn man das im Griechischen anschaut, dann kommt Jesus nicht auf sie zu, sondern der läuft halt so ein bisschen auf dem Wasser hin und her. Wahrscheinlich wollte er es einfach mal ausprobieren, ich weiß nicht genau. Und nahe war er aber an das Schiff herankommen und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Schiff nehmen und zugleich war das Schiff an Land und so weiter hin und her. Gibt natürlich noch viel, ich hätte auch andere Wunder aus dem Neuen Testament rausziehen können. Das geht jetzt nicht direkt um diese 3, sondern einfach nur, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich interessiert es mega, wie das jetzt genau passiert ist. Also mich würde es mega interessieren, wann genau wurde dieses Wasser zum Wein und wie? So, in dem Moment, als er das probiert hat, hat er noch reingeschaut und sah Wasser und er probiert es, dann schmeckt Wein und schaut es nochmal an und dann ist plötzlich roter Wein. Ich weiß es nicht. Mich jetzt mega interessiert, genau zu welchem Zeitpunkt. Oder das mit dem Essen. Also, der hat zwei Fische. Jetzt stellen wir uns das bildlich vor. Der hat zwei Fische und fünf Brote und die teilt er. Wenn ich einen Fisch geteilt habe, ist er ein halbe oder ein Drittel oder so. Und was macht er dann? Gibt er dann einen halben weg und dann ist er nachgewachsen oder legt ihn wieder in den Korb und in der Zwischenzeit wächst er nach oder es liegen dann zwei halbe im Korb, obwohl er schon eins weg ist. Mich jetzt mega interessiert. Auch die Brote, da ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, das sind fünf, da kann man irgendwie eins verstecken so in einem Korb, das dann schnell nachwächst und hole ich es wieder hoch. Aber wenn ich ein Jünger gewesen wäre, ich hätte da ganz genau hingeschaut, okay, was macht er jetzt? So, wo kommen die Fische her? Holt er die irgendwie unter seinem Kleid raus oder so? Also das hätte mich jetzt schon irgendwie... Und auch das auf dem Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr es mir vorgestellt habt, aber der läuft auf dem Wasser. So, wir verklären das manchmal. Ja, Jesus, der läuft halt auf dem Wasser. Der läuft auf dem Wasser. Und meine Frage ist, ja, sind denn seine Schuhe nass geworden? Das Gewicht von ihm hat ihn irgendwie ein oder zwei Zentimeter reingedrückt ins Wasser? Oder war das eher so wie Beton, dass er gar nicht eingesunken ist? Hat er irgendwie so einen heiligen Fettschutz um sich rum wie die Enten, dass das Wasser gar nicht angreifen konnte? Und wir lesen ja, die Petrus ist dann später auch noch ein bisschen auf dem Wasser gelaufen. Das interessiert mich. Ich werde es niemals rausfinden, bis ich dann irgendwann mal Jesus direkt fragen kann, ist mir schon klar. Aber das interessiert mich, da will ich genau hinschauen. Und ich glaube, die Jünger, denen ging es auch so. Die haben Jesus auf dem Wasser laufen sehen und natürlich war alles mega krass für sie, erstmal überwältigt, aber hinterher bestimmt, ja Jesus, jetzt sag mal, sind deine Schuhe nass worden? So, wieso bist du nicht untergegangen? Wie ging das? Wie hat sich das angefühlt? Der Seegang war doch so hoch, das war ja nicht ein flaches Wasser, Bergsteigen gewesen im Wasser. Wie war das? Und ich habe das Gefühl, und ich weiß, vielleicht ist es für euch auch so, aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir über die Wunder in der Bibel nachdenken, dass wir dann eher so einen romantisch verklärten Blick haben. So, ich weiß, einmal hat Alicia das in ihrer Gemeinde oder in unserer Gemeinde in Australien gesagt, ja, der Jesus, der musste auch ab und zu aufs Klo. Und dann kamen, soweit ich weiß, Leute auf sie zugesagt haben, also das darf man nicht sagen. Warum nicht? Jesus hat im ganz realen Leben stattgefunden. Das war nicht romantisch verklärt. Da war keine heilige Musik, als Jesus da irgendwie übers Wasser ging oder so. Da hat keiner den Lobpreisregler nach oben geregelt, finde ich, wo Jesus das geteilt hat. Sondern sie sind einfach da gehockt, auf der Wiese. Schnecken, Ameisen, alles drumherum. Und dann passiert das, ganz real mittendrin. Und die Jünger haben das auch so erlebt. Und wir, weil wir die Geschichten schon kennen und weil wir das vielleicht auch gar nicht mehr in Frage stellen und auch nicht in Frage stellen wollen, weil wir uns dann irgendwie erklären müssten, ja, wie kann das eigentlich alles passieren? Wir sagen halt, ja gut, ist halt Jesus, der macht das irgendwie und dann passt es. Aber ich will heute Morgen das nochmal ganz bewusst rausstellen, dass es in einem ganz realen Leben passiert. Ganz realen Leben. Die waren einfach beim Gemeindepicknick und hatten nichts zu essen dabei. Und dann sagt Jesus, okay, was machen wir? Und dann ein Riesenwunder. Im ganz normalen, realen Leben. Und ich habe das Gefühl, wir fragen nicht mehr so genau nach dem Wie. Vielleicht auch, weil wir uns dann irgendwie eingestehen müssten, das ist ja eigentlich alles gar nicht möglich. Und dann sehe ich schon meinen Kollegen vor mir, der so mit spöttischem Blick mich anschaut und sagt, ja, glaubst du das denn wirklich? So, also deine Religion und so und mit Jesus ist ja alles nett und gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, auf dem Wasser laufen, so 5000 Leute mit zwei Fischen und fünf Broten, Wein aus Wasser, hätte mal lieber Bier gemacht. Also ich verstehe schon. Und dann beschäftigen wir uns vielleicht auch gar nicht so sehr damit, weil wir sagen, ja, wir nehmen da einfach ein bisschen Abstand davon. Das ist safer, es ist sicherer, wenn wir da ein bisschen Abstand. Das war der Jesus. Und es ist nicht so, dass wir es irgendwie in die Welt der Fabeln, irgendwie bei Grimms Märchen einordnen. Das tun wir natürlich nicht. Aber irgendwo ins Regal zu ein Land vor unserer Zeit. Da packen wir es rein. So, das war damals, kann ich nicht genau erklären, andere Zeiten, vielleicht war damals das Wasser anders, ich weiß nicht genau, und hin und her. Und so, wir ordnen es im Kopf, in Gedanken, eher bei ein Land vor unserer Zeit ein. Nicht bei den Märchen, das ist klar. Wir glauben schon irgendwie, steht ja auch in der Bibel und Bibel ist Gottes Wort, aber eher nicht so. Wir schauen weg. Und auf jeden Fall schauen wir nicht ganz genau hin. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, von den Jüngern damals, weil die haben bestimmt ganz genau hingeschaut. Die haben ihn gefragt hinterher, ja, Jesus, wie ging jetzt das? Ja, Jesus, ich konnte gar nicht sehen, deine Hände waren eben im Korb, aber da kamen immer mehr Fische raus. Jetzt erzähl mal, wie liefen das genau? Die Sache ist die, es gibt Wichtigeres bei Jesus, als darüber nachzudenken, wann jetzt genau das Wasser zu Wein wurde. Oder ob seine Füße jetzt nass waren oder nicht. Da gibt es wahrlich Wichtigeres, was man bei Jesus überlegen könnte, so wenn wir mal ins Kreuz schauen oder die Auferstehung, da würde ich sagen, okay, da müssen wir vielleicht anfangen. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ich sage, naja, die Wunder und hin und her, die hake ich mal so ein bisschen für mich ab. Das Problem dabei ist, dass wir dann aber auch genauso glauben und beten. Dass wir genau auf diese Art glauben und beten. Wir beten mit so einer romantischen Vorstellung, dass Jesus schon irgendwie auch helfen kann. Wir leben mit dem Glauben, dass, naja, der Gott, der wird mir schon irgendwie auch ein bisschen beistehen. Aber alles irgendwie hin und her, aber genau hinschauen will ich nicht. Ich mache es konkret. Wir beten für Heilung. Und es steht einer vor uns, der sagt, ich habe jetzt gerade eben Kopfschmerzen oder Kreislaufbeschwerden. Danke für das Zeugnis, Regina. Ich habe Kreislaufbeschwerden und ich brauche jetzt unbedingt die Kraft Gottes. Wie bete ich dann? Und oft merke ich, wir beten so, wie wir über die Wunder nachdenken. Herr Jesus, du kannst schon irgendwie, wenn du irgendwie willst, in einem Land vor unserer Zeit hast du es ja auch gemacht. Und ich hoffe, dass, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, die Regina und ich, in 20 oder 30 Tagen, dass dann die Kreislaufbeschwerden vorbei sind. Danke, dass du das machst. Amen. Und wir schieben das, was Gott tun soll, in eine unbestimmte Wolke. Ich habe mich dabei selber auch schon ertappt. Wenn ich für Leute gebetet habe, machen wir es einmal konkret. Ich bete für Heilung und dann merke ich irgendwie, oh, der Glaube reicht nicht ganz aus. Und dann schiebe ich noch hinterher, Jesus, du kannst auch heute Abend machen, wenn er ins Bett geht. Und wenn er morgen früh dann aufwacht, dann ist er gesund. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht passieren kann. Und es ist auch schon so passiert. Aber wir schieben dieses Wunderhafte, was wir nicht fassen können, dieses Fremdartige, das schieben wir in so eine unbestimmte Wolke in einem Land vor unserer Zeit, weil es für uns einfacher ist. Oder die Predigt. Spurgeon wurde mal gefragt, glaubst du denn wirklich, dass jede deiner Predigten die Welt verändern wird? Und er sagt, naja, wenn ich das nicht glauben würde, dann müsste ich nicht aufstehen zum Predigen. Aber wir geben uns so oft zufrieden mit, naja, heute in der Predigt war gut, wurden bestimmt Samen für die Zukunft gesät. Das ist auch richtig und da habe ich nichts dagegen. Und ich glaube das auch, dass in der Predigt, das sagt ja auch Jesus selber, so die Saat wird ausgestreut und manches geht eben nicht sofort auf. Das ist mir klar. Aber wenn das mein Anspruch ist, wenn von hier vorne was gesagt wird, dass nur Samen ausgestreut werden, die dann vielleicht irgendwann mal in 100 Jahren in einem Land nach unserer Zeit aufgehen, dann habe ich was falsch verstanden. Und mich fordert es heraus, wenn ich den Wundern von Jesus nochmal so ganz konkret nachdenke, wie ist es jetzt eigentlich so wirklich passiert? Weil ich nicht in diese Grundeinstellung verfallen will, naja, Gott wirkt irgendwie und er tut es auch irgendwie und ich glaube es auch irgendwie, aber nicht so genau nachfragen, nicht so direkt, nicht so konkret, sondern irgendwie in dieser Wolke bleibend und dann da muss ich nicht so sehr an mich heranlassen, gerade auch, wenn es nicht passiert. Weil das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Absicherung dafür, dass ich dann eine Entschuldigung und eine Ausrede habe, wenn es dann nicht passiert. Die Jünger, die haben ganz genau hingeschaut. Und zwar in der Erwartung, dass sich übernatürlich etwas tut. Und zwar jetzt. Und zwar sofort. Die haben das erste Wunder mitgekriegt von dem Wein. Sagt Johannes uns, das war das erste von Jesus' Zeichen. Also das erste, was er gemacht hat, ist erstmal Wasser in Wein gewandelt. Und ab dem Zeitpunkt kann ich mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, okay, das nächste Mal, Jesus, wenn du wieder ein Wunder tust, da bin ich voll dabei. Da bin ich genau neben dir, da gucke ich ganz genau drauf. Was machen deine Hände? Was sagst du? Wie lange dauert das? Da bin ich voll mittendrin in diesem Moment. Wenn Gott spricht, dann passiert jetzt was. Da lohnt sich zuzuschauen, darauf zu warten. Aber wir haben Angst, dass wir Potenzial für Enttäuschung aufbauen und ziehen uns da eher zurück. Wir beten, ich bete im Namen Jesus, dass du geheilt bist. Und anstatt, dass wir dann die logische Frage stellen, und bist du geheilt? Sagen wir, okay, wenn sich was tut, dann melde ich dich. Bis später. Hoffentlich heute Nacht. Und wenn ich dann wirklich gut bin, dann gehe ich noch heim und bete nochmal. Ich glaube, ich mache es aber auch wirklich heute Nacht, weil mein Glaube hat während dem Gottesdienst nicht ausgereicht. Versteht ihr, was ich da, wo ich darauf was ich da, die Jünger waren voll dran. Ganz genau, ganz konkret, jetzt sofort. Und wir schieben es aus dieser Angst vor Enttäuschung, schieben wir es in das Unbestimmte. Aber ich glaube, das ist nicht so, wie Jesus eigentlich wollte, dass wir unterwegs sind. Die Furcht vor Enttäuschung, die lähmt unseren Glauben. Die lähmt unsere Gebete. Die lähmt unsere Erwartung. Ich habe so Angst, enttäuscht zu werden. Ich habe so Angst, mein Gegenüber zu enttäuschen. Und deswegen schiebe ich es lieber in das Land vor unserer Zeit. Da kann ich es besser erklären, wenn es nicht passiert. Die Jünger hatten diese Furcht nicht vor Enttäuschung. Wenn ich mal anschaue, wie die Jünger dann, Jesus schickt sie heraus, genau, wir schicken die Kinder jetzt auch mal raus. Jesus schickt die Jünger heraus, zwei und zwei, und sagt, okay, geht los, predigt das Evangelium und heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Das war ihr Auftrag. Also jetzt nicht Johannes Matthäus 28, geht hin in alle Welt, sondern in den Evangelien, als Jesus noch auf der Erde ist, schickt er sie raus, zwei und zwei, mit diesem Auftrag. Predigt die gute Nachricht, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Die Jünger sind nicht raus mit der Furcht vor Enttäuschung, sondern wenn wir ihre Berichte nachher lesen, wie sie zurückkommen, dann checken wir, krass, die sind rausgegangen und haben es einfach gemacht. Warum? Ich glaube, erstens, weil Jesus ihnen so vorgemacht hat. Sie hatten natürlich auch den besten Lehrer. Wenn es darum geht, für Kranke zu heilen, dann gibt es hier in der Gemeinde sicherlich tolle Leute, die da viel Erfahrung haben, aber an Jesus kommen wir einfach nicht ganz ran. Das ist einfach so. Jesus war ein richtig guter Lehrer, hat sie ihnen vorgemacht. Wir sind alle auch noch Lernende. Und ihr könnt euch sicherlich viel Gutes von Menschen hier in der Gemeinde abschauen, aber da ist auch nicht alles perfekt. Wir sind auch Lernende. Und das Zweite, und das ist für mich heute viel entscheidender, das Zweite, was ich glaube, warum die Jünger eben diese Furcht nicht hatten, die wussten ganz genau, die wussten 100% genau, ich bin ja hier gar nicht mit meiner Kraft unterwegs. Ich bin gar nicht mit meiner Kraft unterwegs. Und wir haben das vielleicht ein bisschen verlernt. Bei den Jüngern war klar, sie sind Jesus nachgefolgt und sie konnten keine Krankheiten heilen, sie konnten auch das Wort wahrscheinlich nicht richtig predigen und sie konnten auch keine Dämonen austreiben, bis Jesus gesagt hat, so, jetzt sende ich dich aus, jetzt hast du die Kraft, jetzt leg los. Das war wie so ein Anschalter. Vorher ging es nichts, da waren sie nur Nachfolgende. Jetzt sagt Jesus, jetzt gebe ich dir die Vollmacht. Zack. Und sie wussten, okay, das kam jetzt, das kommt nicht von mir. Das habe ich mir jetzt nicht erarbeitet mit meinem christlichen Lebensstil oder sonst was, sondern es ist ganz klar, das hat Jesus mir jetzt gegeben. Das heißt, wenn ich da jetzt losgehe und die Dämonen austreibe und die Krankheiten heile und alles, das ist die Kraft von Jesus. Und deswegen brauche ich auch gar keine Angst haben, dass ich irgendjemand enttäusche, weil ich bin ja sowieso nur der Träger der Botschaft. Ich bin nur der Träger der Kraft, ich bin nur der Träger des Lichts. Wenn eine Enttäuschung kommen würde, dann wäre das nicht in das, was ich bin oder was ich mache, sondern die Kraft von Jesus. Aber von der Kraft von Jesus wurden sie nicht enttäuscht. Und ich sehe uns als Christen, wir haben gelernt, gute Christen zu sein, wollen Vorbilder sein, geben uns Mühe, einen christlichen Lebensstil zu leben, und das ist gut. Ich werde jeden darin bestärken, der sagt, ich will auch das umsetzen, was die Früchte des Geistes in mir und will ich alles. 100% gut. Aber wir tappen dann vielleicht zu oft in die Falle, dass wenn es dann drauf ankommt, dass wir denken, ja, es kommt dann aber doch auch auf mich an, auf meine Kraft. Und wir machen es an uns fest, ob wir jetzt daran glauben, dass die Gotteskraft dieses Wunder jetzt tun wird oder nicht. Die Jünger wussten, sie hantieren nicht mit eigener Kraft. Und wenn sie dann in Gefahr standen, dass sie das vielleicht doch auf sich bezogen hätten, als sie zurückkommen, mega begeistert sich, ja Jesus, die Dämonen, sie haben uns gehorcht und die Krankheiten sind geheilt worden, das ist ja der Wahnsinn. Dann kommt Jesus ganz schnell und sagt, das ist richtig, richtig gut. Aber freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Er holt sie wieder zurück und sagt, ihr lieben Leute, ganz toll, wunderbar habt ihr das gemacht. Aber glaubt nicht, dass es ihr wart, sondern eure Namen stehen im Buch des Lebens. Das ist es eigentlich, daher ist die Kraftquelle, daher kommt die Kraft. Wir sind zu ich-zentriert. Und es ist mir klar, ich rede hier zum Teil auch zu langjährigen Christen, die länger Christ sind, als ich auf der Welt bin. Und es ist ein mega Zeugnis. Und ich will die Zeugnisse von Menschen, die schon ein bisschen länger im Leben stehen, die 60, 70, 80 sind, hier vorne stehen und sagen, ich lebe seit 60 Jahren mit Jesus. Und ich kann nur sagen, es war immer gut, wir brauchen diese Zeugnisse. Aber es ist auch eine Gefahr da, dass ich das, was ich erwarte und was ich glaube, an meinem christlichen Lebensstil, an mir festmache. Dass ich sage, okay, ich habe so viel Glauben, wie ich gebetet habe. Oder ich habe so viel Glauben, wie ich gefastet habe oder wie ich gut war diese Woche oder was auch, wie viel Bibel oder was auch immer. Wir stellen ich-zentrierte Fragen. Ist mein Gebet das Richtige? Sage ich die richtigen Worte, wenn ich jetzt bete? Und dann bin ich mir unsicher und dann sage ich lieber nichts. Wo muss ich meine Hand hinlegen? Ja, Jesus hat Matsch angerührt mit seiner Spucke und auf die Augen geschmiert. Einmal hat er einen direkt angespuckt. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt nachmachen sollen. Deswegen die Frage, wo soll ich jetzt Hand auflegen? Mit Matsch oder ohne Matsch? Wenn jemand so, wie lange soll ich beten? Und wie, das ist das Wichtigste, wie lange nach dem Gebet muss ich dann noch in heiliger Stille verweilen, damit Gott Zeit hat, auch zu wirken? Ist eine ernsthafte Frage. So, wie lange muss ich noch heilig aussehen, damit das, was ich gesagt habe, jetzt auch seine volle Wirkung entfalten kann bei Gott? Und während dieser heiligen Stille kommen dann die Zweifel. Jetzt hast du für Heilung gebetet, aber du hast vorher nicht genügend gefastet. Jesus sagt nur durch Fasten und Beten, ach du Kacke. Du hast nicht genügend in der Bibel gelesen. Du hast nicht vollmächtig genug gebetet. Du hast, während du gebetet hast, es gar nicht so richtig geglaubt. Und während dieser heiligen Stille kommen die ganzen Zweifel und dann schiebe ich noch hinterher. Und Jesus, wenn du es jetzt nicht machst, dann bete ich, dass es heute Abend passiert, wenn er schlafen geht. Und wir merken, das sind die ich-zentrierten Fragen. War ich gut genug? Hat mein Ding ausgereicht? Und mit diesen ich-zentrierten Fragen kommen die Zweifel. Dann glaube ich nicht mehr, dann habe ich es nicht und dann versuche ich das Ganze abzuschwächen. Vielleicht kommt auch der Gedanke, ich habe zu viel Hoffnung geschürt. Da war einer, der war richtig krank. Krebs zum Beispiel. Und ich habe voll Glauben gebetet, Gott, mach ihn jetzt gesund. Und hinterher kommen mir die Zweifel, habe ich ihm jetzt zu viel Hoffnung gegeben? Hätte ich ihm das nicht sagen sollen? Hätte ich das nicht beten sollen? Und wir schwächen es doch mal ab und sagen, und Gott, und außerdem bete ich auch, dass du viel Kraft gibst jetzt in dieser Krankheit. Dass du ihm beistehst. Ist es ein schlechtes Gebet? Nein, überhaupt nicht. Aber warum habe ich es abgeschwächt? Weil ich plötzlich darüber nachgedacht habe, was ich vielleicht falsch gemacht hätte, was ich nicht richtig, was ich zu wenig und so weiter hin und her. Und ich merke, ich habe so einen ich-zentrierten Glauben. Und ich bin nicht wie die Jünger unterwegs, die sowieso wussten, naja, es ist ja nicht meine Kraft, es ist Jesu Kraft. Das weiß ich, weil vorher konnte ich es nicht und jetzt konnte ich es und da ist nur Jesus dran schuld. Und wir haben gelernt, wie man betet. Wir haben gelernt und gesehen, wie man Hände auflegt. Wir haben gelernt und gesehen, wie man danach heilig aussehen muss, noch für ein paar Momente, dass es richtig wirkt. Und wir stellen uns die ganzen Fragen, die sich die Jünger gar nicht gestellt haben. War das jetzt richtig? Habe ich es richtig gemacht? Anstatt dass sie sagen, vorher konnte ich es nicht. Jetzt habe ich die Auferstehungskraft Jesu in meinem Leben und darauf kommt es an und die bete ich jetzt aus. Und von der wird keiner enttäuscht werden. Ich kann sowieso keinen enttäuschen, sondern wenn, dann ist es die Auferstehungskraft Jesu. Und die enttäuscht keinen. Wir kreisen mit dieser Fragerei nur um uns selbst. Und ich muss sagen, das ist reiner Egoismus und Stolz. So wichtig bist du nicht. So wichtig bin ich nicht, dass ich mit einer falschen Formulierung die Kraft Gottes aufhalten könnte. Ihr Lieben, das schaffe ich nicht. Und ihr auch nicht. So wichtig bist du nicht, dass du deine Hand am falschen Fleck, das falsche Salatöl genommen hast bei der Salbung oder sonst was, dass Gott sagt, ja, also da kann ich das, jetzt hat er mich aufgehalten. Sorry. Da seid ihr viel zu stolz. Da denkt ihr viel zu sehr, viel zu groß von euch. Wenn ihr so denkt, dann hört auf, so groß von euch zu denken. Hör auf, so groß von dir zu denken. Und werd klein. Und sag, ich bin sowieso nicht. Salatöl oder nicht, Handauflegung oder nicht, die richtigen Worte oder nicht, langes Gebet oder nicht. Es bin doch nicht ich. Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, die Kraft Jesu freizusetzen. Das kann ich in drei Worten. Kraft Jesu frei. So, das geht. Dann mache ich noch einen schönen deutschen Satz draus. Jesus, ich bete, dass deine Kraft jetzt hier freigesetzt wird. Das ist ein schöner deutscher Satz. Mehr wird von uns doch gar nicht erwartet. Und sobald du anfängst und überlegst, müsste ich noch mehr machen, hätte ich vollmächtiger, was hätte ich denn noch tun sollen, hin und her, dann bist du schon auf dem falschen Weg, weil du dann merkst, du machst dich angreifbar, weil es dann auf dich ankommt. Und das Problem hatten die Jünger nicht, aber ich nehme das Problem bei uns, auch bei mir, sehr stark wahr. Ich nehme mich noch viel zu wichtig. Und das Resultat ist, dass wir beten und dann aber nicht direkt hinschauen auf dieses Wunder und es dann auch erwarten und sagen, okay, geht's dir besser? Sind die Kopfschmerzen weg? Ist dein Krebs geheilt? Ist jetzt alles anders? Sondern wir schieben es weg in das Land vor oder nach unserer Zeit. Und ich will, dass wir damit aufhören als Gemeinde. Nicht nur beim Gebet um Heilung. Ich nehme jetzt nur mal die Heilung raus, weil man da so schön Plastisches machen kann. Sondern auch bei den anderen Dingen, wo wir im Glauben unterwegs sind, dass wir es nicht mehr wegschieben in das Land vor unserer Zeit. Sondern dass wir wie die Jünger sagen, jetzt ganz konkret hier. Und ich will es ganz genau wissen, sind deine Füße nass geworden oder nicht? Hast du die Fische im Korb vermehrt oder vor allen? Ich will es ganz genau sehen. Und ich habe den Mut, mich auch hinzustellen und zu sagen, ich renne jetzt nicht weg, sondern ich stelle die Frage, geht es dir jetzt besser? Hat Gott jetzt in dem Moment gerade was bewirkt? Wenn uns die Wunder Jesu eine Sache zeigen, ist, dass wir hinschauen sollen und erwarten sollen und nicht hoffnungsvoll die Augen verschließen. Betet mit offenem Auge, glaubt mit offenem Auge, mit sehendem Auge, schaut genau hin. Und verschließt nicht hoffnungsvoll die Augen und sagt, ja, im Namen Jesus, hoffentlich irgendwann mal in 100 Jahren geht es dir dann besser. Amen. Wir müssen die Erwartung haben, dass jetzt was passiert. Dass die physikalischen Gesetze jetzt außer Kraft gesetzt werden. Dass Unglaubliches geschieht vor unseren Augen. Aber das geht eben nur, wenn ich nicht ich-zentriert glaube. Wenn die Kraft Gottes der Mittelpunkt, der Ausgangspunkt, der Zielpunkt und das alles Umgebende ist, dann kann ich beten im Glauben, im Wissen, dass es nicht auf mich ankommt, sondern dass allein die Kraft Jesus ist. Und ihr Lieben, das will ich ganz bewusst sagen, wir suchen als Gemeinde und auch wir als Pastoren, ich als Sam, wir suchen nicht das Spektakel. Ich suche, das ist mir völlig egal, wie Gott wirkt. Wenn er es so macht, dass eine von uns, dass bei der nächsten Taufe zwei von uns übers Wasser gehen, ja, Wahnsinn! Und heutzutage im Alter von Handys und so weiter, filmen wir das auch gleich und wir werden richtig berühmt. Richtig cool, fände ich gut. Aber wir suchen nicht das Spektakel. Und wenn jetzt ein paar von euch Jugendliche bei der nächsten Taufe beten und versuchen, macht es, ist gar kein Problem. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir allein um die Kraft Gottes. Die Sache ist aber die, wenn die Kraft Gottes dann wirkt, dann ist es spektakulär. Das geht gar nicht anders. Egal, ob das dann im stillen Kämmerlein, nachts beim Schlafen passiert ist oder hier jetzt in der Mitte von unserem Gottesdienst, wenn Gottes Kraft wirkt, dann ist es spektakulär und darum geht es mir. Ich suche nicht das Verwunderliche, dass wir hier vorne stehen können und sagen, wow, das war so krass verwunderlich, ich kann es nicht erklären. Nein, aber ich suche die Autorität, die Jesus uns mitgegeben hat, also uns ausgesandt hat. Die suche ich. Wir sind Träger des Lichts, so hat er uns ausgesandt. Und wenn er dann durch uns wirkt, dann wird es natürlich auch verwunderlich sein, weil es eben nicht aus uns kommt. Und wir lassen uns durch unsere Ich-Zentriertheit, durch unseren Egoismus, durch unseren Stolz berauben. Und ich will nicht als die Gemeinde in die Geschichte eingehen, von der es heißt, die ließ sich berauben. Darauf habe ich keine Lust. Wir lassen uns berauben von dieser Kraft, von der Kraft des Glaubens, die Berge versetzen kann. Jesus sagt es so einfach, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, dann kannst du zu diesem Berg sagen, heb dich ins Meer und er wird es tun. Und wir lassen uns diese Kraft berauben. Die wird uns weggenommen, sobald wir den Blick auf uns richten. Sobald ich merke, oh, ich hätte noch mehr oder noch weniger oder anders hin und her, dann merke ich, wie meine Glaubenskraft schwindet, weil ich auf mich schaue. Und ihr Lieben, ich hab die Kraft nicht, nee, ich habe sie nicht. Und wenn ich euch so anschaue, ich habe euch alle lieb, aber die Kraft habt ihr auch nicht. Die Leute um Jesus rum, wenn man mal die Wunder so anschaut und dann in dem Evangelium ein bisschen weiterliest, die wollten alle noch mehr Zeichen sehen. Die sind zu Jesus gekommen und gesagt, ja, der Wahnsinn, was du machst, zeig uns noch ein Zeichen. Und dann hat er das Brot vermehrt, dann wollten sie ihn zum Brotkönig machen. Unser Brotkönig, er hat Brot vermehrt, die Fische haben sie vergessen. So, der hat Brot vermehrt. Und Jesus sagt genau das Gleiche, was er seinen Jüngern gesagt hat, nur in anderen Worten: Ich gebe euch nur das Zeichen des Jona. 3 Tage im Bauch des Fisches, dann wieder im Leben. 3 Tage tot und dann wieder ins Leben. Weil er auf eine Sache hindeutet: Ihr lieben Leute, wenn ihr nach Zeichen fragt oder das Verwunderliche oder das Spektakuläre, alles nett und gut, aber das ist nicht das, auf was es ankommt. Sondern die Kraft, die dahinter steht, die Autorität, die dahinter steht, die kommt aus dem Kreuz, die kommt aus der Auferstehung. Und wenn du nach einem Zeichen suchst, dann geh dahin. Und dann wirst du aber auch Spektakuläres erleben. Jetzt ist natürlich die Frage: Sam, wieso predigst du das heute Morgen? Ich muss morgen wieder zur Arbeit, ich muss in die Schule. Ist es nicht ein bisschen weltfremd? So, die Wunder Jesu, wie passt das bei mir rein? Jetzt sagst du, ich soll irgendwie mehr auf Jesus schauen, weniger auf mich, mutiger beten, okay, kann ich alles, aber es ist nicht ein bisschen weltfremd. Mir ist um 2 Dinge heute Morgen wichtig. Erstens, 2 kurze Dinge, keine Sorge. Erstens, ich merke es einfach an allen Ecken und Enden. Und ich hoffe, du auch. An allen Ecken und Enden, dass die Werkzeuge meiner Liebe wirklich Kraft haben. Dass wenn ich Menschen anschaue und sie liebe, das verändert was. Da tut sich was, das spüre ich. Das merke ich an allen Ecken und Enden. Aber was ich auch merke, ist, dass es nicht ausreicht. Dass das, was ich zu bieten habe, gut ist. Und das, was ich weiterzugeben habe, wertvoll ist. Aber wenn ich die Last der Welt anschaue, wenn ich die Last auch in der Gemeinde hier anschaue, von Menschen, die in Beziehungen leben, die kaputt sind oder die krank sind oder was es auch immer ist, da bin ich mit meinem Liebeslatein relativ schnell am Ende. Und ihr werdet es auch sein. Und natürlich brauche ich dann was Weltfremdes, weil das, was ich hier in der Welt habe, das reicht nicht aus. Ich brauche etwas Weltfremdes. Und es ist meine Aufgabe, dieses Fremde, dieses Andere hier in dieser Welt freizusetzen. Meine Liebe reicht nicht aus. Sie ist gut, aber sie reicht nicht aus, um die Welt zu lieben. Und ich will dich heute Morgen ermutigen, wirklich ermutigen. Ich will dich nicht herausfordern, das macht Jesus. So, aber ich will dich ermutigen, dass du dich nicht so wichtig nimmst. Dass du, wenn du in die nächste Situation kommst, wo du siehst, da braucht jemand Hilfe, nicht der erste Gedanke, ja, reicht es aus, was ich habe. Sondern dein erster Gedanke ist: Jesus, hier setze ich deine Kraft frei. Und ich setze im Glauben frei. Egal, ob ich selber dran glaube oder nicht, der Hauptmann sagt: Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da merke ich, der wackelt auch ganz schön. Aber darauf kam Jesus gar nicht an, ob der jetzt es glaubensvoll predigen kann im Namen Jesu oder einfach sagt: Jesus, ich glaube selber kaum, aber deine Kraft, deine Kraft, deine Kraft, dein Blut, deine Auferstehung, deine Kraft. Dass du, wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, dass du dich nicht so wichtig nimmst. Und dass du es nicht an deiner Person oder an dir festmachst, sondern dass du einfach sagst: Jesus, deine Kraft, jetzt hier. Anders wird es nicht gehen. Das Erste. Und das Zweite, warum mir das heute Morgen so wichtig ist: Ihr Lieben, ich bin voll davon überzeugt, dass wir als Gemeinde ein Erbe des Gebets haben. Die Brüder und Schwestern, die uns vorausgegangen sind, hier in der Gegend, einige, viele davon schon gestorben, aber das haben sie uns mitgegeben, dieses Erbe des Gebets. Aber ein Erbe ist eben nur dann sinnvoll, wenn ich es auch nutze. Wenn ich 1 Million aufs Konto gekriegt habe, aber ich nutze nicht, dann war das Erbe nichts wert. Und unsere Vorväter und Mütter haben uns hier was mitgegeben. Das kraftvolle, vertrauensvolle, glaubende, treue Gebet. Und das müssen wir immer wieder neu entfalten. Nicht nur hier vorne nach dem Gottesdienst, obwohl das auch dazu gehört. Nicht nur in euren eigenen Gebetszeiten, obwohl das auch dazu gehört. Nicht nur in der Fastengebetswoche, obwohl das auch, sondern als Gemeinde sagen wir, sind die Gemeinde des Gebets. Dem treuen, kraftvollen, glaubenden Gebet. Und wir kommen zusammen und dann beten wir nicht irgendwie hinein in das Land vor oder nach unserer Zeit, sondern wir kommen zusammen und sagen: Im Namen Jesus, das muss sich jetzt verändern. Weil wir sehen, dass das Rot am See, das Hohenlohe, das Deutschland, das braucht. Das ist das Erbe. Und es liegt an uns, dieses Erbe auszugeben, es zu vermehren. Und deswegen ist mir das heute Morgen so wichtig. Das wird Mut brauchen, weil ich dann eben in den ungeschützten Raum hineingehe. Ich kann nicht mehr kontrollieren. Ich kann nicht mehr versuchen, nebenher irgendwelche Entschuldigungen zu finden, sondern ich bin völlig abhängig von der Kraft Gottes. Und das Schöne ist dann, das erleichtert mich aber. Ihr könnt nachher alle zu mir kommen und sagen, Samuel, für das musst du beten. Und dann stehe ich da und sage, da reicht mein Glaube vielleicht gar nicht aus. Muss aber auch nicht, weil es geht ja gar nicht um mich. Ich bete voller Vertrauen, dass die Kraft Jesu das jetzt in dir tut. Aber nicht nur bei mir, sondern eben bei jedem von euch. Jeder Nachbar könnte sich zu euch umdrehen und sagen, bete mal das für mich. Und vielleicht erschrickst du im ersten Moment und sagst, ja, dafür habe ich keinen Glauben, da musst du zum Gebetsteam vor. Oder du erinnerst dich an und sagst, nee, ich nehme mich mal selber jetzt nicht so wichtig. Hör auf, so stolz zu sein, Sam. Du bist nicht so wichtig. Es kommt auf Jesus an. Okay, das kann ich. Die Kraft Jesus setze ich jetzt frei in deinem Leben. Das ist mein Auftrag. Es braucht Mut, aber es erleichtert auch. Jetzt steht nichts mehr auf meinem Zettel. Dann machen wir hier Schluss, oder? Ja. So, lass mich beten. Lass mich beten. Und ich will dafür beten, dass wir ganz bewusst das Weltfremde, das Komische und das Übernatürliche einladen, ganz neu. Dass wir genau hinschauen und nicht ins Irgendwann mal verschieben. Wenn es dann irgendwann mal passiert, fein war es genauso. Aber dass wir unseren Glauben eben nicht an uns festmachen, sondern allein an Jesus. Das können wir beten, oder? Das beten wir. Also. Jesus, ich bin so überwältigt, immer noch und immer wieder neu, von deinem Vollbracht am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist fertig, vorbei, gemacht, abgehakt. Und seit diesem Vollbracht weiß ich, es bin nicht mehr ich, sondern es bist alleine du. Es ist nicht mehr meine Kraft, sondern es ist deine Kraft. Es ist nicht mehr meine Liebe, sondern es ist deine Liebe. Es ist nicht mehr meine Fürsorge, Frieden, Trost, was auch immer, Weisheit, sondern es bist du. Und Jesus, das will ich nochmal ganz bewusst heute Morgen auch über uns als Ekklesia ausbeten. Egal, auch in den ganz praktischen Dingen, unser Ausbau hinten im E-Werk, die Finanzen, die da noch braucht werden, die Mitarbeiter, egal was es ist. Jesus, lass uns niemals in die Falle tappen, dass wir als Gemeinde zu sehr auf unsere Kraft vertrauen. Davor bewahre uns. Uns mag der Glaube vielleicht noch nicht ausreichen, dann sagen wir wie der Hauptmann, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und es ist auch völlig okay. Aber lass uns aus diesem Unglauben heraus nicht dann falsche Sicherheiten suchen, sondern stärke uns innen drin. Und lass uns einfach immer wieder auf dich schauen, in der Erwartung, dass du es tust. Und lass uns da ganz genau hinschauen, lass uns dann auch das Zeugnis hören, da habe ich gebetet und da hat sich's verändert und so war's. Jesus, bewahre uns als Gemeinde davor, dass wir uns zu wichtig nehmen. Dass wir zu sehr auf unsere Gemeindekraft vertrauen, auch gerade jetzt, wenn wir wachsen und größer werden. Jesus, wir schaffen es nicht. Und wenn noch 1000 Leute dazukommen, wir schaffen es immer noch nicht. Wir brauchen dich und wir sind allein von dir abhängig. Und wir laden dich ganz bewusst und ganz neu ein, Heiliger Geist. Dich brauchen wir. Deine Kraft brauchen wir. Und wir verlassen uns nur auf dich. Und für jeden Einzelnen hier persönlich heute Morgen, Herr Jesus, ich setze ganz bewusst heute Morgen auch nochmal deine Kraft in jedem Einzelnen frei. Ich weiß, sie ist schon da. Der Heilige Geist lebt schon in uns. Aber vielleicht haben wir doch zu sehr auf uns selber geschaut, haben uns mehr vertraut wie dir. Da tun wir Buße und sagen, hey Jesus, es tut mir leid. Aber jetzt schaue ich auf dich. Aber jetzt nehme ich mich nicht mehr so wichtig. Aber jetzt will ich nicht mehr stolz sein und mich an erste Stelle stellen, sondern alleine du, alleine deine Kraft. Lass mich das ganz neu lernen. Und dann bring mich in Situationen, wo das herausgefordert wird, Herr Jesus, bei der Arbeit, bei mir zu Hause, in meiner Nachbarschaft, in der wo, völlig egal wo, bring mich in Situationen, wo ich dann sagen darf, nicht ich, nicht ich. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, in der Kraft Jesu, in der Auferstehungskraft Jesu, steh auf und geh. Und er ging und er sprang und er lobte Gott. Dass das unser Ruf wird, Silber und Gold habe ich nicht. Meine Kraft reicht nicht aus. Was ich dabei habe, ist sowieso nicht genug, kümmert mich auch gar nicht. Weil das, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu. Und er ging und er sprang. Jesus, lass das unsere Mitte und unsere Kraft sein. In allem, was wir tun. Wenn wir sagen, wir wollen nicht einen Glauben des Kreuzes, sondern einen Glauben der Auferstehung leben. Wollen Auferstehungschristen sein, die nicht bei unserer Vergebung und dann bei dem netten Gefühl der Gegenwart Jesu stehen bleiben, sondern sagen, nein, wir haben einen Auftrag hier in diese Welt hinein. Wir sagen, ja, ich habe diesen Auftrag und ich nehme ihn an, aber nicht aus meiner Kraft. Nicht mit meinem Silber und Gold, sondern allein mit deinem Tun, mit deinem Wirken. Und das kann ich. Gib uns da Mut, Herr Jesus, dass das unser Spruch wird. Das kann ich. Das kann ich, weil ich bin es ja nicht. Das bist ja du. Das kann ich. Und lass uns eine Gemeinde sein, die sagt, das kann ich. Weil nicht ich, sondern der, der in mir ist. Wir sind da, wo jetzt Einzelne da sind, sagen, dazu habe ich nicht den Mut. Da bete ich jetzt einfach Mut. Was anderes brauchst du doch gar nicht. Einfach Mut zu sagen, ich stelle mich hinten an. Und da, wo jetzt Krankheit hier im Raum ist, wenn du heute Morgen krank bist, hier, dann schau nicht auf mich oder das Gebetsteam später. Sondern sag einfach ganz bewusst, die Kraft Jesu freigesetzt. Und das sage ich jetzt auch nochmal ganz bewusst von hier vorne. Wir können nicht heilen. Aber Jesus kann's. Und er will's und er tut's. Weil er alle Krankheit an sein Kreuz genommen hat. Und deswegen in deinem Namen, Herr Jesus, heute Morgen, in deiner Kraft, sprechen wir Heilung aus. Egal, ob es große oder kleine Dinge sind. In dem Vertrauen, dass deine Kraft jetzt am Wirken ist und dass wir sie freisetzen dürfen, weil du uns dafür Autorität gegeben hast. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis nächsten Sonntag. Equip Gottesdienst. Bis dann.